TTIP bedeutet für mich vor allen Dingen Entrechtung von Verbrauchern und Bürgern. Gerade mit diesen geheimen Schiedsgerichten, wo kein Bürger Einfluss hat und auch kein Staat mehr groß Einfluss hat, das ist völlig antidemokratisch und hat für mich in einem Rechtsstaat nichts zu suchen. Also ich glaube, man müsste da sehr das alles umstricken. Ich bin auch nicht unbedingt gegen solche Abkommen, aber so wie sie hier gemacht worden sind, sind sie einfach indiskutabel. Wenn, dann muss man sowas machen mit Bürgerbeteiligung. Man muss Verbraucherrechte hier auch einen entsprechenden effektiven Schutz geben und nicht nur entsprechenden Unternehmen einen Rechtsschutz geben, sondern die Verbraucher müssen genauso berücksichtigt werden. Und das ist hier einfach nicht der Fall. Ja, es gibt ja in diesen ganzen Abkommen, ob TTIP, CETA und so weiter, halt keine wirklichen Widerspruchsmöglichkeiten für Verbraucher. Das heißt, die verschiedenen Akteure können eigentlich nur sich zusammensetzen, also die verschiedenen Unternehmen, und in einem nicht öffentlichen Schlichtungsverfahren, so wie das hier vorgesehen ist, Geheimabsprachen treffen. Wir haben im Grundgesetz ein klares Verbot von Geheimgerichten. Als solches sehe ich dieses Schlichtungsverfahren an. Das ist nichts anderes als ein Geheimgericht, was mit unserer Verfassung nicht vereinbar ist.
Willkommen zum Verbrauchercast 143. Ich sitze hier mit Jan Schrecker. Hallo Jan.
Hallo.
Ja, und Jan Schrecker ist mehrfacher Kandidat. Stell dich mal vor. Was?
Genau.
Wofür kandidierst du?
Also ich kandidiere erstens als Direktkandidat in Weißensee, in Pankow-Weißensee für das Abgeordnetenhaus. Und ich kandidiere auf der Landesliste der Piraten auf Platz 13. Und ich kandidiere auf der BVV-Liste, also für die Bezirksverordnetenversammlung in Pankow, auf dem Listenplatz 1.
Ah ja, und da hast du ja auch schon erfahren, ne? Du warst ja Bezirksverordneter.
Genau.
Ja, erzähl doch mal so ein bisschen, was du da so gemacht hast.
Ja, also ich bin ja eher so von Hause aus mehr der Sozialpolitik zugeneigt.
Mhm. Wieso von Hause aus? Machst du da irgendwas Berufliches?
Ja, also ich habe eine Ausbildung zum Rechtsanwalts- und Notarfachangestellten gemacht in einer Sozialrechtskanzlei und wir haben da ganz viel ALG-II-Betreuung gemacht, also ganz viel Leute, die Hartz IV beziehen, halt unterstützt, damit die zu ihren Rechten kommen. Wir haben viele gesetzliche Betreuungen gehabt in der Kanzlei. Daher kenne ich mich in dem Bereich schon eigentlich mittlerweile ganz gut aus.
Ja, das ist ja eine gute Voraussetzung. Da kannst du das tatsächlich so von dir behaupten, dass du von Hause aus da irgendwie was machst.
Ja, durchaus.
Ja, naja, gut. Also ja, und also in dem Bereich warst du dann auch aktiv in der BVV.
Genau, also das ist zumindest mein großer Schwerpunktbereich. Der Schwerpunktbereich, den ich hatte, war halt das Thema Jobcenter vor allen Dingen. Da das Jobcenter ja so eine Mischverwaltung aus Bundesagentur für Arbeit und Bezirksamt ist, ist das aber nicht immer so ganz einfach. Und diese Gremien, die es da gibt, also die Trägerversammlung und der örtliche Beirat, die tagen zum Beispiel immer geheim. Und an der Stelle haben wir zum Beispiel sehr viel bewegt. Wir haben mit den anderen Fraktionen darüber gesprochen. Es war zahlreich Thema im Sozialausschuss, die Schwierigkeiten, die damit verbunden sind. Wir haben verschiedene Vorschläge gemacht. Wir haben den Vorschlag gemacht, eine Clearingstelle zur Reduzierung der Widersprüche zu machen. Wir haben vorgeschlagen, einen Ombudsmann, wie wir den in Friedrichshain-Kreuzberg im Jobcenter haben, einzusetzen. Und wir haben jetzt zum Schluss auch zwei Anträge gestellt, wo es darum geht, dass die Trägerversammlung und der örtliche Beirat öffentlich tagen sollen und nicht mehr, wie das bisher ist, in einem Geheimgremium passieren soll.
Und hat das Erfolg gehabt?
Also zumindest in der BVV hatten wir damit Erfolg. Es gab einen BVV-Beschluss, der genau das vorsah. Also wir haben die anderen Fraktionen überzeugt. Aber wie das eben so ist, das ist halt die Schwierigkeit beim Jobcenter. Dadurch, dass es eine Mischverwaltung ist, hat die Bundesagentur für Arbeit da auch immer noch was mitzureden. Und da werden wir jetzt sehen, wie sich die Bundesagentur für Arbeit dahingehend entscheidet. Was wir auf jeden Fall dadurch geschafft haben, ist, dass es politischen Druck gibt. Mhm. Die Bundesagentur für Arbeit kann jetzt nicht einfach das ignorieren, weil es gibt jetzt diese BVV-Beschlüsse, die sind jetzt in der Welt und damit haben sie auch keinen Rückhalt mehr im Bereich des Bezirksamts.
Ja, das ist ja doch wirklich dann auch ein Erfolg. Also das ist ja erstaunlich. Ich meine, Piraten, die in der Opposition sind, können ja meistens nicht viel erreichen. Und dass man dann sowas da durchsetzt, ist doch ganz schön. Ja, gibt es denn noch andere Erfolge, die ihr da in der Opposition?
Ja, auf jeden Fall. Also wir haben zum Beispiel, eines unserer größten Erfolge war, glaube ich, schon auch, dass wir es geschafft haben, dass die Beiräte des Bezirksamts, also es gibt bezirkliche Beiräte, dass die öffentlich jetzt zugänglich sind. Also dass man überhaupt erstmal weiß, welche Beiräte gibt es überhaupt. Mhm. Die waren auf der Internetseite des Bezirksamts nämlich nie aufgeführt. Und es war zum Beispiel auch nie aufgeführt, wo die Bezirksamts, also wo die Stadträte sozusagen alles Mitglied sind, in welchen Gremien. Und zum Beispiel war mir auch völlig neu, dass der Bürgermeister, also unser Bezirksbürgermeister, im Rundfunkrat des RBBs sitzt. Das wusste ich vorher zum Beispiel auch nicht und ist dadurch so rausgekommen. Und da haben wir, glaube ich, schon einiges bewegt an der Stelle. Das steht jetzt alles auf der Internetseite.
Ja.
Wir haben zum Beispiel es auch geschafft, dass die, dass der Rat der Bürgermeister, die Protokolle des Rates der Bürgermeister veröffentlicht worden sind auf der Webseite. Ja, und da gibt es allerdings auch noch ein paar Sachen, wo es durchaus noch in Zukunft ein bisschen Arbeit gibt. Das ist vor allen Dingen in den Beiräten, wo es um die Unterstützung von psychisch kranken Menschen geht im Bezirk. An der Stelle haben wir, glaube ich, noch ein bisschen Nachholbedarf, weil die Einsichtigkeit, dass das öffentlich sein muss und dass die Betroffenen auch in diesen Gremien mitvertreten sein müssen, noch nicht so richtig beim Bezirksamt und bei verschiedenen Trägern angekommen ist. Da bedarf es, glaube ich, noch so ein bisschen Druck.
Wer hat denn im Pankow in der BVV das Sagen? Gibt es da irgendeine Zählgemeinschaft oder irgendwie?
Ja, wir haben eine Zählgemeinschaft von SPD und Grünen. Und ja, die regieren sozusagen. Also die SPD ist die stärkste Kraft und die Grünen sind die nächststärksten sozusagen. Und ja, jetzt zum Schluss wird es ein bisschen schwierig, weil sich die SPD und die Grünen gerade im Stadtentwicklungsbereich doch sehr uneins waren. Ansonsten hat die SPD vor allen Dingen immer gerne alles durchgezogen, so nach ihrer Wahrnehmung, so wie sie das sich vorgestellt haben. Das machte die Zusammenarbeit gerade mit der SPD auch sehr schwierig.
Naja. Ja gut, die SPD sitzt natürlich dann auch gleichzeitig an, in der Regierung in der Stadt. Also von daher ist es natürlich dann oft auch leicht, bestimmte Dinge durchzusetzen. Aber klar, das will man natürlich so nicht. Ja, ist denn die Arbeit im, in der BVV nicht beschwerlich, wenn man da eben auch so wenig zu sagen hat? Und also die BVV hat ja nichts über den Haushalt zu sagen und so.
Naja, wir haben schon was über den Haushalt zu sagen, nämlich über den Bezirkshaushalt.
Ja, ja, gut. Aber der wird halt zugewiesen. Vom
genau, aber so ein bisschen kann man ja schon mitbestimmen und das haben wir auch getan. Gerade der letzte Haushalt war sehr interessant, weil wir sehr viel umgeschichtet haben. Wir haben sehr viele Voraussagen sozusagen an Einnahmeerwartungen erhöht, um damit bestimmte Sachen im Sozialbereich weiterfinanzieren zu können. Die Obdachlosenhilfe, verschiedene andere soziale Träger wie Seniorenbegegnungsstätten und so weiter. Sowas haben wir alles zum großen Teil geschafft, jetzt wirklich auch weiter zu finanzieren. Und nicht nur das, wir haben sogar es geschafft, für die Menschen, die dort arbeiten, eine Lohnkostenerhöhung durchzusetzen.
Ja, sehr gut. Ja. Gab es nicht auch so eine Auseinandersetzung mit irgendeinem Altenheim in Pankow, was geschlossen werden sollte? Ich erinnere mich da so dunkel.
Genau, das war gleich zu Anfang, als wir in die BVV kamen, hatten wir die missliche Situation, dass wir über einen Haushalt beschließen mussten. Mhm. Gleich zu Anfang schon wurden wir ins kalte Wasser geschmissen, wo wir noch gar nicht wirklich Ahnung von Haushaltsfragen hatten und mussten uns damit beschäftigen. Und da ging es um eine Seniorenbegegnungsstätte, die Stille Straße, die sozusagen Freizeitangebote für Senioren anbietet. Und da war das Problem, dass das Gebäude vor allen Dingen, in dem diese Seniorenbegegnungsstätte ist, sehr sanierungsbedürftig ist. Und das ist auch eigentlich heute noch, aber man hat jetzt eine andere Lösung dafür gefunden. Damals bei dieser Haushaltsdiskussion ging es halt darum, dass wir sozusagen diese Gebäudekosten nicht mehr aufrechterhalten konnten und den Senioren angeboten hatten, im benachbarten Stadtteilzentrum ihre Freizeitangebote zu machen. Und wir standen halt so ein bisschen vor der Frage, entweder kürzen wir da oder wir müssten bei der Obdachlosenhilfe kürzen. Und bei der Obdachlosenhilfe wollten wir auf keinen Fall kürzen, weil es da wirklich um existenzielle Angebote geht, die wirklich das existenzielle Leben von Menschen sozusagen noch gewährleisten. Und deswegen haben wir uns dazu entschieden, dann an der Stelle zu kürzen. In dieser ganzen Legislaturperiode hat uns das Thema Stille Straße immer wieder begleitet. Und jetzt haben wir eine Lösung gefunden auf dem Nachbargrundstück, wo jetzt sozusagen die Volkssolidarität neu baut und das Begegnungszentrum sozusagen dort in dem Neubau mit unterkommen kann.
Naja, das ist ja ganz gut. Genau. Aber ich kann mich erinnern, dass da ordentlich Zoff war, weil eben auch gesagt wurde, die Piraten zerstören die Stille Straße. Und so als Außenstehender, also jetzt nicht aus diesem Bezirk, also fand ich das damals schon etwas seltsam, aber du hast es ja jetzt erklärt, was dahinter steckte. Aber deshalb ist mir das in Erinnerung geblieben, da war doch was. Und ja, jetzt haben wir es ja zum Glück klären können. Ja, also da, ich erinnere mich, also das war sicherlich ein wichtiger Konflikt. Wie klappt denn so die Zusammenarbeit in der Fraktion der Piraten?
Untereinander?
Ja.
Untereinander klappt es eigentlich ganz gut. Also wir sind durchaus eine Fraktion, die gut zusammenarbeitet. Es gibt natürlich immer mal wieder so ein paar Rangeleien, unterschiedliche Sichtweisen, die da schon auch aufeinanderprallen. Aber im Großen und Ganzen haben wir es wirklich gut geschafft, durch diese Wahlperiode zu kommen und haben sehr gut zusammengearbeitet.
Naja, dir muss es ja Spaß gemacht haben, wenn du dich wieder zur Wahl stellst, ne? Ja. Ja, du hast ja auch, glaube ich, so einen Twitter-Account, der heißt, glaube ich, auch irgendwas mit Pankow, ne?
Genau, Jan Pankow.
Jan Pankow, genau. Also da sieht man ja, wie stark du dich mit deinem Bezirk identifizierst. Bist du denn echter Pankower?
Nein, ich bin geboren in Paderborn.
Oh, das ist ja ganz anders.
Dort auch aufgewachsen, genau. hab dann eine Zeit lang in Dortmund gewohnt und bin dann hier nach Berlin gezogen.
Und warum?
Ja, das ergab sich so.
Wann war das denn?
Das war 2005.
Ah ja.
Und viele Freunde von mir zogen dann so vom Ruhrgebiet nach Berlin. Und ja, ich war irgendwie in Dortmund auch nicht so richtig glücklich mehr, weil ich irgendwie was politisch machen wollte und aber da nicht so richtig einen Anschluss gefunden habe. Immer eher mit Leuten zu tun hatte, die eher so sehr destruktiv drauf waren und sagten, ja, es bringt doch eh alles nichts. Und dann war halt Berlin durchaus so eine Alternative.
Ja, was hast du denn da gemacht? Die Piraten gab es ja 2005 noch nicht.
Nee, ich habe dann aber erstmal meine Ausbildung gemacht habe in einer Altenpflege ein bisschen gejobbt und habe mich dann in einem Aktionsbündnis, das hieß Begleitschutz, engagiert, was vor allen Dingen Menschen, die Leistungen beim Jobcenter bekommen, sozusagen begleitet. Und da habe ich sozusagen mit die Leute dann begleitet zu den Jobcentern und habe das so als politische Arbeit genommen. Und nach meiner Ausbildung kam ich dann so 2009, wo auch diese ganze Geschichte mit Vorratsdatenspeicherung losging und Verfassungsbeschwerde gegen die Vorratsdatenspeicherung, kam ich dann auch durch meine Freunde zur Piratenpartei und seitdem war ich dabei.
Ah ja, also 2009 schon, das ist ja eine ziemlich lange Zeit. Hm? Und da warst du auch immer überzeugt von der Piratenpartei oder hat sich da, ich meine, es gab ja da, dann diese Welle, wo dann alle möglichen Leute woanders hingegangen sind und gesagt haben, die Piratenpartei ist taugt uns nicht mehr und du bist ja offenbar dabei geblieben.
Ja, also ich habe mir zum Beispiel die Linken auch angeschaut, habe dann aber sehr schnell gemerkt, wie ideologisch die Linken sind. Und jetzt klingelt mein Telefon.
Ah, dann hin, dann hin. Ich erläutere in der Zwischenzeit, worum es geht.
Okay.
Ja, also das Telefon, was da klingelt, ist das Piratentelefon, also oder vielmehr das Kandidatentelefon von Jan. Denn Jan hat ein Wahlplakat gemacht mit dem Titel Better Call Jan. Und dieses Plakat hängt jetzt hier auch überall und wir werden es auch verlinken, ist auch der Titel dieser Sendung. Und da ist eine Telefonnummer drauf, eine Handynummer und da kann man ihn also direkt anrufen. Und ja, genau das ist gerade passiert und jetzt warten wir mal ab, was sich da ergibt und dann kann uns Jan ja direkt auch noch von dieser Aktion etwas erzählen. Also ich fand das ganz witzig, ich meine klar, die Anspielung ist natürlich auf die bekannte Serie Better Call Saul und das ist auch irgendwie, glaube ich, so ähnlich gemacht wie das Plakat für Better Call Saul. Und ja, ist eigentlich eine ganz nette Idee. Das gab sogar schon öfter bei den Piraten. Also auch die Ute, die in Tempelhof-Schöneberg kandidiert hat, eine dedizierte Telefonnummer und ein früherer Landesvorsitzender der Piraten, Gerhard Anger, hatte ja auch eine spezielle Telefonnummer mit dem schönen Namen das Telefon des Zorns, wo man dann anrufen konnte. Und das ist also schon öfter gewesen, aber ich glaube, dass bei Jan vielleicht auch durch die Plakataktion, das war ja auch, glaube ich, in der Presse, und dadurch eben auch da viel mehr Aufmerksamkeit geschaffen worden ist, sodass tatsächlich viele Leute anrufen. Wie ist das denn?
Ja, mittlerweile melden sich doch einige Leute.
Aha.
Also jetzt klingelt es gerade schon wieder.
Ja, geh wieder dran. Ich kann das hier durch weitere Ausführungen und, überbrücken. Ja, gut. Und also das scheint doch wirklich ganz gut eingeschlagen zu haben. Also wie gesagt, das ist halt früher, diese anderen Telefonnummern sind halt vielleicht dann doch nicht so beworben worden. Und hier war es so, dass es eben diese Plakate gibt und eben auch in der Presse gab es einen Bericht. Es wird ja leider nicht mehr so viel über die Piraten in der Berliner Presse berichtet zurzeit. Das wird sich vielleicht auch wieder ändern. Oder man sieht es ja schon, dass es sich geändert hat. So ein bisschen über diese Aktion ist halt berichtet worden. Und das hat wohl auch dazu geführt, dass es tatsächlich jetzt wieder neue Anrufe gibt. Und Jan kann uns ja gleich berichten, was denn alles da für Dinge an ihn herangetragen wurden. Und ja, also ich finde das schon mal sehr interessant und das machen ja auch nur wenige, dass sie so direkt ansprechbar sind für die Bürger. Ich meine, man muss da richtig sagen, das gibt es auch bei anderen Parteien, auch da nicht so beworben. Also ich habe mal von einer linken Politikerin eine Visitenkarte zugesteckt bekommen, wo auch eine spezielle Telefonnummer drauf war für Anliegen. Aber die hatten dann eben doch nur die Leute, die eben auch diese Visitenkarte bekommen hatten. Gut, diese Visitenkarten wurden großflächig verteilt, auch an Infoständen und so, aber es ist eben nicht so, dass wirklich jeder gucken konnte, wie erreiche ich die denn und wie kann ich da jetzt meine Anliegen vorbringen. Und das ist ja hier nochmal eine ganz andere Qualität. Das Ganze muss man natürlich auch im Zusammenhang sehen mit anderen Aktionen, die es gibt, nämlich also die Sache mit den offenen Anträgen, dass eben auch Anträge über die BVV-Verordneten gestellt werden können. So, jetzt ist Jan wieder zurück und jetzt können wir ihn gleich mal fragen. Also es scheint ja wirklich gut zu funktionieren mit diesem, mit dieser Aktion. Was wird denn da so an dich herangetragen?
Ganz unterschiedlich. Viele haben auch gar nicht wirklich gedacht, dass überhaupt jemand dran geht. Also viele denken, ach, das ist irgend so eine Fake-Nummer und sind dann völlig überrascht, dass doch jemand dran geht. Und sagen, ach, das hätten wir ja gar nicht gedacht. Ist ja eine coole Nummer.
Ja, ja.
Und viele fragen dann auch so, ja, was hast du denn vor jetzt eigentlich? Was sind eigentlich deine Ziele? Was willst du eigentlich machen? Warum sollen wir dich wählen? Und dann erkläre ich so ein bisschen auch manchmal erstmal ganz allgemein, wofür die Piraten stehen, also die drei Säulen der Piraten.
Ja,
Teilhabe,
genau. Das interessiert uns ja auch.
Teilhabe, Bürgerbeteiligung und Transparenz.
Mhm.
Und dann erkläre ich manchmal dann auch noch mal so ein bisschen so, was sich dahinter so verbirgt. Und dass ich vor allen Dingen den Schwerpunkt Teilhabe halt habe als Sozialpolitiker und mich damit halt sehr viel beschäftige.
Ja. Und gibt es denn dann auch spezielle Anliegen, dass die Leute sagen, ich habe das und das Problem und könnte da nicht mal einer was tun oder so? Und dass du da sozusagen fast schon so eine Art Aufträge entgegennimmst?
Ja, das gibt's auch, durchaus. Also ich hatte auch einen Anruf, der sagte, hier, da ist ein Fahrradweg nicht in Ordnung, in der Danziger Straße und könnt ihr euch da nicht mal drum kümmern? Und das gibt es durchaus. Das nehme ich dann auch gerne auf und würde das dann auch gerne weiter verfolgen dann.
Ja, das kann man ja relativ schnell machen. Ja. Da reicht es ja erstmal beim Bezirksamt das zu melden. Und wenn da wirklich nichts geschieht, dann kann man natürlich auch nochmal politisch über die BVV aktiv werden.
Genau.
Aber die Erfahrung in Schöneberg ist eigentlich, dass wenn man mit einem vernünftigen Anliegen kommt, dann muss man gar nicht erst groß machen, dann bemüht sich das Bezirksamt auch. Also wir hatten ja das Problem mit den Fahrradständern bei uns vor dem neu geöffneten Lidl, da fehlten Fahrradständer. Kaum wollten wir da eine große Aktion machen, hieß es dann auch schon aus dem Bezirksamt, ja, wir sind dran und kurz danach kamen auch die Fahrradständer.
Ja.
Manchmal muss man ein bisschen, gerade bei Fahrradständern, da haben wir auch noch mehr Aktionen in Tempelhof Schöneberg gemacht, die dann auch erfolgreich waren, nämlich einmal die Aktion mit den Fahrradwegen, dass die eben nicht geparkt sein sollen, dass da eine Aktion gemacht werden sollte. Das wurde erstmal abgelehnt von den anderen Fraktionen. Wir haben da ja auch so Autofahrerfraktionen in der BVV. Man kann sich leicht denken, wer das ist. Und dann ist ein Jahr vergangen und dann plötzlich fand diese Aktion statt. Also man hat im Bezirksamt offenbar gedacht, das ist doch eine gute Idee, aber nachdem das jetzt so politisch umstritten war und ja eigentlich abgelehnt worden ist von der BVV, hat man dann so ein bisschen Zeit verstreichen lassen und es dann doch gemacht. Und oder eine andere Sache, bei der dann schließlich auch der Antrag durchgegangen ist, wir hatten beantragt, man müsse mal so eine Erhebung machen, wo überhaupt Fahrradständer gebraucht werden und wo nicht. Denn das ist, also in Schöneberg ist das ganz furchtbar. Und da, wo welche gebraucht werden, sind keine. Und da, wo keine gebraucht werden, stehen massenhaft Fahrradständer rum. Und also so eine Bedarfsfeststellung. Und die Bedarfsfeststellung, das war ein Antrag in der BVV und das ist auch dann durchgegangen. Da haben sich die anderen Fraktionen überzeugen lassen, dass man das braucht. Und das wird jetzt auch gemacht. Also man sieht, eben auch Anträge aus der Opposition können durchkommen. Das ist in der BVV vielleicht leichter als im Abgeordnetenhaus.
Ja, das kann ich auch in Pankow bestätigen. Das ist durchaus so. Auch wir haben, also gerade so, also die emotionalsten Themen in der BVV sind eigentlich Parkplätze, Bäume und Kleingärten. Das sind eigentlich so die emotionalsten Themen, mit denen man sich dann da beschäftigen muss. Wie viele Parkplätze bleiben erhalten bei Umbaumaßnahmen und so weiter. Wir sehen das gerade bei der Michelangelo-Straße. Das ist ein ganz, ganz großes Thema, wie viele Parkplätze dort erhalten bleiben, wenn neu gebaut wird. Und das begleitet uns die ganze Zeit schon.
Das habe ich auch in Tempelhof-Schöneberg gemerkt. Und also die CDU, wenn die Möglichkeit hat, irgendwie noch mehr Parkplätze irgendwo zu schaffen, dann kommt da aber sofort ein Antrag. Und manchmal ist es absurd. Also naja, also wie gesagt, da sieht man wirklich, es gibt eine starke Vertretung der Autofahrer, insbesondere bei der CDU. Also das sieht man doch.
Ja, wie gut, dass bei uns die CDU gar nicht so stark ist. Insofern haben wir das Problem gar nicht so stark, weil die Grünen auch ja als zweitstärkste Kraft sozusagen damit drin sind und doch eigentlich
einiges. Ja, die Grünen
einiges
sind da aber manchmal auch ambivalent. Das ist,
das ist wahr.
Das ist komisch. Also ich habe so seltsame, ich war ja ab und zu in der BVV, weil es mich halt interessiert und auch zur Unterstützung und jetzt auch, weil ich ja inzwischen auch kandidiere, man will ja wissen, wie es geht und da sieht man eben auch so komische Sachen. Also es gab einmal eine wirklich lange Diskussion darüber, die CDU hatte einen Vorschlag, Tempo 30 Zonen auf dem Tempelhofer Damm, das ist ja eine wichtige Verkehrsader in Tempelhof, zu untersagen. Also es dürfe keine Tempo-30-Zonen geben auf dem Tempelhofer Damm. Also an sich, dieser Antrag hat schon eine gewisse Absurdität. Denn wenn auf einer so großen Straße eine Tempo-30-Zone eingerichtet worden ist, dann gibt es dafür einen sehr, sehr guten Grund. Also die Berliner Verkehrslenkung macht da nicht Tempo-30-Zonen so nach dem Motto, ach, wo können wir heute mal die Leute schikanieren. Also das ist unglaublich. Also da gibt es einen guten Grund und die waren auch klar, die Gründe. Es gibt ja Tempo-30-Zonen, da ist eine Schule da in der Nähe vom Westfalenweg und es gibt eine, da wo das Rathaus ein Tempelhof ist halt auch laufen auch viele Leute über die Straße. Da ist das vielleicht nötig. Und dann gibt es natürlich vielleicht auch nochmal eine Tempo-30-Zone irgendwo wegen Feinstaubbelastung oder sonst was. Also das ist alles wohl überlegt. Und einfach zu sagen, wir beschließen jetzt Tempo-30-Zonen sollen verboten sein, das geht nicht. Zumal letztlich die Senatsverwaltungen da auch die höheren Entscheidungsrechte haben. Das ist also von daher schon, also es war ein rein populistischer Antrag und dass da so lange drüber diskutiert worden ist, bis er dann doch abgelehnt worden ist, das hat mich schon gewundert. Und da hat mich auch gewundert, dass da die Grünen nicht ganz konsequent waren. Also ganz seltsam. Ganz seltsam. Also das ist solche Sachen wundern schon sehr. Ja.
Ich weiß nicht, ob das bei euch auch ein Thema ist. Bei uns ist das Thema Parkraumbewirtschaftung auch eine ganz große Nummer, wo die Grünen zum Beispiel auch sehr ambivalent waren. Auf der einen Seite haben sie die Parkraumbewirtschaftung immer als Begründung herangezogen. Ja, das soll ja eine Ordnungsfunktion darstellen. Wir machen das ja nur wegen der Ordnungsfunktion. Nachdem es dann ein Gutachten gab für die Erweiterung der Parkraumbewirtschaftung in der John-Legin-Siedlung, war es dann so, dass die Grünen das aber abgelehnt haben, weil dieses Gutachten halt sagte, es gibt nicht genügend Einnahmen dafür. Und das erklärt dann durchaus auch, wenn man so argumentiert, dann ist es eher wohl ein wirtschaftlicher Aspekt, den man da betrachtet, als den Ordnungseffekt. Und dann, finde ich, ist das halt schon so ein bisschen Schmu.
Wenn das
eine haben will, der muss das andere mögen. Ist das normal? Und wenn es eine Ordnungsfunktion wirklich erfüllen soll und man von dem Ordnungsprinzip da herangeht, dann muss man sich da auch ehrlich machen und muss vielleicht dann auch tragen, wenn es vielleicht für den Bezirk nicht so günstig ist.
Genau, ja, das muss man dann vielleicht machen, das stimmt. Im Grunde denke ich ja, wenn man halt das mit dem fahrscheinlosen ÖPNV hinkriegt, dann bräuchte man vielleicht gar keine Parkraumbewirtschaftung mehr.
Das ist wohl wahr.
Ja.
Aber hier haben wir ja auch gesehen, dass die anderen Parteien sich eigentlich hier alle auf unser Gutachten auch stützen, wenn es um ein Konzept gilt für den öffentlichen Nahverkehr, dass wir hier eigentlich eine Vorreiterrolle eingenommen haben.
Ja,
das muss man auch ganz klar so sehen. Und ich denke, eigentlich ist das auch ein Zeichen dafür, dass Piraten wirken und weiterhin gebraucht werden.
Ja, das ist auf jeden Fall so. Also ich stelle hier gerade zu meiner Verzweiflung fest, ich schreibe ja so ein bisschen mit für die Shownotes. Ich habe jetzt ich will fahrscheinlos eingeben und diese doofe Rechtschreibkontrolle macht da immer wahrscheinlicher raus. Und ich kann das nicht rückgängig machen, das gibt's doch gar nicht. Ach, naja, gut. Also ich schreibe einfach mal ÖPNV, kann das hinterher ergänzen. So, ja, klar, also da haben wir wirklich eine Modellfunktion und ich glaube auch, dass das langfristig, das ist einfach eine gute Idee. Das sieht man ja auch daran, dass andere es nachahmen. Also es gibt wirklich so Ideen, wo ich ganz sicher bin, also durch rationales Nachdenken kann man, also ohne irgendwelche Ideologien heranzuziehen, kann man feststellen, dass bestimmte Sachen gute Ideen sind. Also der fahrscheinlose ÖPNV auf jeden Fall. Der müsste eigentlich alle überzeugen, weil er letztlich auch den Autofahrern hilft.
Ne? Ja. Nicht nur den Radfahrern, sondern natürlich auch den Fußgängern.
Sowieso.
Das also ist sehr, sehr allumfassend, das Konzept. Und das ist eigentlich sehr gut da.
Ja, ja. Und ein anderer Punkt ist halt das bedingungslose Grundeinkommen, was auch meiner Ansicht nach eine wirklich gute Idee ist, angesichts der fortschreitenden Ersetzung von menschlicher Arbeit durch Computer und Maschinen.
Ja, allerdings, also da haben wir uns ja auch sehr schwer getan, teilweise auf unseren Landesmitgliederversammlungen. Da gab es ja auch mehrere Anträge dazu.
Mhm.
Und ich glaube, dass es noch eine ganze Weile braucht, um wirklich durchsetzungsfähig zu sein. Das hat ja jetzt auch die Abstimmung in der Schweiz gezeigt, so ein bisschen, dass es da sehr viele Vorbehalte gibt.
Ja.
Aber ich glaube, das ist durchaus der Zukunftsweg, den man gehen sollte.
Ja.
Und ich bin aber schon dafür auch so ein Zwischenschritt. Und deswegen bin ich halt auch in diesem Jobcenter-Thema so drin. Ich bin wirklich für die Abschaffung der Sanktionen und dann hätte man zumindest so einen Zwischenschritt zwischen bedingungslosem Grundeinkommen und dem, was wir jetzt haben.
Aber das ist ja genau richtig. Man schreibt ja dann in so ein Programm eine gewisse Utopie, wohin der Weg weit ist. Ne? Haben andere Parteien früher auch so gemacht. Die haben auch reingeschrieben, wir wollen den Sozialismus oder Kommunismus und da war ganz klar, dass das nicht so leicht zu erreichen ist. Also hier wäre das dann eben das bedingungslose Grundeinkommen und dann bewegt man sich darauf hin. Also natürlich, das kann man nicht gleich erreichen, das dauert vielleicht 3 Generationen oder 4 oder 5, aber man kann darauf hinarbeiten und kann dann sagen, hier, wir vermindern schon mal die Sanktionen, beziehungsweise schaffen die ganzen Sanktionen der Jobcenter dann irgendwann ganz ab und die Jobcenter ab und so. Und dann geht es so Schritt für Schritt dahin und das ist, glaube ich, ein ganz guter Weg.
Genau. Und da gibt es natürlich auch noch verschiedene Zwischenschritte, wo ich vielleicht auch noch mal kurz Werbung für machen würde.
Ja, mach doch.
Und zwar gibt es ja das Projekt Einpacken oder Auspacken, was wir mit der Partei Glitzer-Kollektiv zusammen gemacht haben, wo es vor allen Dingen darum geht, dass die internen Dienstanweisungen der Jobcenter veröffentlicht werden. Hier haben wir verschiedene Anträge gestellt nach dem Informationsfreiheitsgesetz, um diese internen Dienstanweisungen sozusagen zu befreien und ins Internet sozusagen zu stellen, um zu erreichen, dass dieses Machtmonopol des Jobcenters auch weiter schwindet. Denn nur wenn ich weiß, welche Anweisungen die Mitarbeiter haben, kann ich auch viel besser taktisch damit umgehen als Leistungsempfänger.
Ja, klar. Ja, ja. Ja.
Genau, das ist auch noch so ein Nebenprojekt, was ich mitmache.
Ja, was heißt Nebenprojekt? Ich meine, das passt doch mitten in deine
Ja, natürlich. Es passt total in meine Agenda. Das ist auf jeden Fall so, ja.
Ja. Ja, ja, sehr schön. Und ja, vielleicht, weiß ich nicht, gibt es noch irgendwas bei der BVV, was du unbedingt erwähnen willst? Sonst können wir.
Ja, also es ist schon so, dass, glaube ich, also manchmal hat man so das Problem, wenn Bürger und Bürgerinnen auf einen zukommen, kannst du nicht mal das machen, kannst du nicht mal das machen, dass diese verschiedenen Ebenen den Menschen aber nicht so richtig klar ist, wofür sozusagen das Bezirksamt zuständig ist und was eher in bundesgesetzlicher Hand liegt, also wo man eigentlich auf bezirklicher Ebene jetzt nicht so viel verändern kann. Gerade diese ganze Stadtentwicklungsproblematik, da können wir zwar mit Milieuschutz, mit Ausweisen von Milieuschutzgebieten, mit Umsetzung der Zweckentfremdungsverbotsverordnung natürlich einiges machen, aber mittlerweile sind da eigentlich alle Möglichkeiten, die auf bezirklicher Ebene bestehen, auch weitestgehend ausgenutzt. Und man muss sagen, dass die Bundesregierung mit der Mietrechtsnovelle, die es ja gab, bestimmte Sachen verschlafen haben, die wir im Bezirk halt auch nicht regulieren können.
Ja.
Das ist halt gerade hier im Prenzlauer Berg, gerade in Pankow, immer wieder ein ganz, ganz großes Thema, womit wir in der Bezirkspolitik konfrontiert werden. Und wo eigentlich auch keine Partei so eine richtige Lösung hat. Man hat vor 10 Jahren da so ein bisschen Fehler gemacht. Man hat das landeseigene Tafelsilber, die GSW zum Beispiel, verkauft. Und ja.
Rot-Rot hat das gemacht. Und jetzt hört man immer die Linken so aufgebracht, dass die Mieten so hoch
sind. Ja, genau.
Ich meine, das hat natürlich zur Folge gehabt, dass alle Mieten gestiegen sind, nicht nur die bei der GSW, sondern, ist ja klar, das kommt ja über den Mietspiegel und da gibt ja so Effekte, dass wenn die einen erhöhen, die anderen auch erhöhen. Ich meine, das hat wirklich dazu geführt, dass viele Berliner, jetzt mal ausgenommen der Hausbesitzer, beziehungsweise auch die Immobilienpreise sind gestiegen, wer also eine Wohnung kaufen wollte, hatte auch ein Problem. Also vielleicht ausgenommen der schon besitzenden Hausbesitzer und Vermieter hat das dafür gesorgt, dass alle Berliner weniger Geld in der Tasche haben. Und das ist schon blöd. Also das war das Ergebnis von Rot-Rot. Während das Ergebnis der Aktivitäten der Piraten dazu geführt hat, dass alle Berliner, und zwar jetzt wirklich alle, auch die Hausbesitzer, alle mehr in der Tasche haben, weil die Wasserpreise gefallen sind, dank der Klage der Piratenpartei gegen die Privatisierung des Wassers. Also ich meine, da sieht man schon, dass Piraten wirken und das wird eben viel zu wenig wahrgenommen, leider.
Ja, genau. Ja. Was, glaube ich, auch noch ein wichtiges Thema ist, wo ich kurz darauf aufmerksam machen wollte, ist natürlich das Thema Flüchtlinge und Unterbringung von Flüchtlingen. Da hatten wir natürlich ein riesengroßes Problem, weil die Landesebene uns da ziemlich im Stich gelassen hat. Das muss man auch mal klar so sagen. Also ich weiß nicht, ob das politisches Kalkül war, die Leute so ins Messer laufen zu lassen.
Du meinst aber jetzt nicht die Piraten.
Nee, ich meine den Sozialsenator.
Ja, der Sozialsenator mit seinem Lageso.
Genau.
Das hat sich ja nun wirklich über in Deutschland rumgesprochen, dass da jemand sehr versagt hat, nämlich der verantwortlich ist, der Sozialsenator. Und das scheint ihn überhaupt nicht zu stören, das tritt wieder an.
Naja. Und das Problem ist halt auch, dass wir im Bezirk natürlich dann dafür sehen müssen, wie wir das alles organisieren. Und das Lageso sagt uns auch übrigens, ab morgen wird die und die Turnhalle beschlagnahmt, da kommen jetzt so und so viele Flüchtlinge rein, organisiert halt mal alles. Und das ist, glaube ich, keine vernünftige Zusammenarbeit zwischen Land und Bezirk. Und ich glaube, da muss sich auch in Zukunft einiges ändern.
Ja.
Und das kann so nicht angehen.
Ja, das ist klar. Naja, nee, das ist auf jeden Fall so, dass das so nicht weitergeht. Aber das ist natürlich schon wieder so ein Berliner Problem, dass das eben nicht gut funktioniert mit der Zusammenarbeit. Und das ist wirklich, Ja.
Aber das waren so durchaus jetzt auch so die Themen, die uns diese Legislatur wirklich sehr viel beschäftigt haben und wo es in den Ausschüssen auch sehr viel drum ging und wo sehr viele Anträge auch eingebracht worden sind zu den Themen. Deswegen wollte ich das nicht unerwähnt lassen.
Ja, ja. Ist nicht eigentlich dieser Bezirk hier ein sehr schwieriger Bezirk, wenn man sich vorstellt, also in Pankow besteht ja zum einen aus dem Prenzlauer Berg, wo ja doch mehr so Hipster zu Hause sind, wo auch Luxuswohnungen sind, auch sehr, sehr viele Ferienwohnungen. Und dann auf der anderen Seite das, also dann das eigentliche Pankow. Naja gut, da gibt's natürlich inzwischen auch Leute, die das sozusagen als Wohnung, Wohnraum entdeckt haben, insbesondere auch junge Familien mit Kindern und so, aber wo dann auch noch eine sehr starke Stammbevölkerung ist, also von Leuten, die da schon immer gewohnt haben, die natürlich möglicherweise andere Interessen haben als die Hipster im Prenzlauer Berg, um das mal so übertrieben zu sagen.
Ja, also ich glaube aber, dass sich da die Probleme eigentlich in Grenzen halten. Es ist natürlich schon so, dass sich gerade verschiedene Gewerbetreibende zum Beispiel aus dem Prenzlauer Berg vertrieben worden sind, weil die Mieten gestiegen sind, weil sie sich ihre Gewerberäume da nicht mehr leisten können oder weil sie als Gewerbe halt auch viel zu laut sind in der Wohnnachbarschaft. Und die haben sicherlich durchaus ein großes Problem. Dann ist es natürlich schon so, dass es natürlich Nutzungskonflikte gibt. Aber ich glaube, das hält sich alles im Rahmen. Wo ich aber mehr Probleme sehe, ist gerade in der Jugendhilfe. Ist es so, dass Prenzlauer Berg und Pankow als durchaus wohlhabender Bezirk generell gesehen wird und deswegen zum Beispiel weniger Zuweisung bekommt an Jugendhilfemittel aus dem Senat. Und jetzt kann man darüber streiten, aber ich bin der Meinung, dass die Jugendhilfe, also der Bedarf an Jugendhilfe und Hilfe zur Erziehung und was es da alles gibt im Jugendhilfebereich, nicht unbedingt davon abhängt, wie viel Einkommen die Leute haben, sondern welche sozialen Schwierigkeiten in den Familien existieren.
Und
da wird zu wenig Bezug drauf genommen, finde ich. Und deswegen finde ich diesen Berechnungsschlüssel sehr fragwürdig. Und das stellt uns auch mehr und mehr vor Probleme. Gerade im letzten Haushalt haben wir dadurch einen riesen Millionendefizit im Jugendhilfebereich gehabt, der halt genau darauf zurückzuführen ist, wohingegen zum Beispiel Neukölln sehr gut abgeschnitten hat. Ich kriege das ja auch immer mit, diese fachlichen Diskussionen, weil ich sitze ja nicht nur in der Bezirksverordnetenversammlung, sondern ich habe ja auch im Unterausschuss Bezirke im Abgeordnetenhaus gesessen. Da werden halt genau diese Haushaltsdiskussionen sozusagen, wie die Mittel auf die Bezirke verteilt werden, durchaus auch diskutiert. Und das fand ich auch noch mal ganz spannend, mit welchen Kriterien da gehandelt wird und wie schnell diese Kriterien wieder eingestampft werden, wenn die Senatsverwaltung für Finanzen sagt, ach nö, ihr kriegt aber jetzt nur so und so viel Geld.
Ja, naja, klar, naja, natürlich. Das ist natürlich schwierig. Ja, na dann kommen wir doch noch mal jetzt auch zu deinen Kandidaturen. Also fangen wir mal an mit deiner Direktkandidatur fürs Abgeordnetenhaus. Gegen wen trittst du denn da an? Wer sind denn die anderen, also wer sind die Kandidaten von SPD, CDU und Linken und Grünen, die ja möglicherweise auch eine Chance haben, vielleicht eine bessere Chance als du?
Naja, also ich bin da eher Realist und denke, mit der Direktkandidatur, also das ist jetzt, glaube ich, nicht ganz so realistisch, dass ich ein Direktmandat sozusagen hier erwerben kann. So, da ist in vielen Teilen ist die Linke recht stark, in großen Teilen sind die Grünen halt auch sehr stark. Und
war das nicht sogar ein Grüner, der das Direktmandat hier hatte vorher?
Ich weiß gar nicht genau.
Ja,
nicht jetzt überfragt.
Ja, ist auch nicht so wichtig, okay.
Ja, es kommt ja auch immer drauf an, in welchen Wahlkreisen, also zum Beispiel draußen, das vergisst man immer, dass das zu Pankow gehört, aber Karo und Buch gehört auch noch zu Pankow. Und
hatte ich jetzt auch nicht gedacht.
Genau. Und das ist ja dann schon auch eher fast schon so ein bisschen ländlicher Bereich, der dann doch eher dem konservativen Flügel so zugeneigt ist und dann doch eher mal CDU wählt oder so. Mhm. Es ist mittlerweile recht schwierig, überhaupt einzuschätzen, was für ein Wahlklientel man hat, weil es ja eigentlich in den letzten 10 Jahren gerade hier im Prenzlauer Berg so gut wie einen gesamten Bevölkerungsaustausch gegeben hat. Insofern wird es jetzt sicherlich auch spannend werden, wie konkret sich die Leute entscheiden. Also ob man da jetzt sagen kann, ist jetzt eigentlich mehr Wahlklientel von den Grünen hierher gezogen oder wie verhält sich das wirklich? Mhm. Ich glaube, das wird nochmal ganz spannend sein, sich das dann hinterher anzugucken nach der Wahl.
Ich denke auch. Das wird spannend werden. Ja. Und was machst du da im Wahlkampf? Nimmst du da auch an Podiumsdiskussionen teil oder so? Ich meine, du musst ja eigentlich.
Ja, also bis jetzt habe ich bezirkliche Podiumsdiskussionen sind bisher noch nicht so groß angelaufen. Was es aber gab, es gab von den Gewerkschaften schon einige Podiumsdiskussionen, an denen ich auch teilgenommen habe, von Verdi, IGBCE, das wurde abgesagt, da war ich eigentlich auch eingeladen.
IGBCE?
IGBCE ist die Gewerkschaft für Farben, Chemie,
Bauchemie,
genau. Mhm. Und ja, die hatten sowas eigentlich auch angekündigt, aber da sich zu wenig Leute gemeldet hatten, weil der Termin ungünstig war, wurde es dann abgesagt. Aber bei Verdi war ich zum Beispiel, ich war bei der Seniorengruppe von Verdi auch eingeladen. Mhm. Es war eine weitere Diskussionsrunde und Themen war vor allen Dingen auch immer wieder die soziale Absicherung, Rente und halt auch die steigenden Mieten. Das ist das allgegenwärtige Thema in ganz Berlin.
Ja, besonders.
Das bedrückt die Leute halt wirklich auch sehr.
Bergbau, Chemie, Energie.
Ja.
IGBCE, ja.
Genau.
Also ich meine, das ist natürlich klar, das ist insbesondere hier in Berlin natürlich, und ich glaube dann nochmal insbesondere auch eher vielleicht in Prenzlauer Berg und Pankow als gerade in Karow und Buch, aber das ist, glaube ich, wirklich ein großes Problem, denn da sind die Mieten besonders hoch. Ne?
Genau, ein wichtiges Thema ist, glaube ich, auch noch, deswegen ist ein Wahlplakat von mir ja auch barrierefrei durch den Bezirk.
Mhm.
Es gibt viel, viel zu wenig barrierefreie oder barrierearme Wohnungen.
Ja.
Naja. Und an der Stelle müssen wir, glaube ich, auch viel mehr dafür tun, dass es wirklich für diesen Personenkreis mehr Wohnungen gibt auf dem Markt.
Ja, ja.
Und
ja, das ist ganz, ganz wichtig, weil ja auch die Menschen in Deutschland immer älter werden.
Ja.
Und jetzt kann man sagen, ja, es kommen ja auch die ganzen Flüchtlinge. Ja, aber auch bei den Flüchtlingen sind vielleicht Leute, die eben im Krieg eben auch Behinderungen bekommen haben oder so. Ja. Und da braucht man einfach barrierefreie Wohnungen. Das ist einfach, das braucht man mehr denn je. Deshalb ist es, glaube ich, ganz, ganz wichtig, dass man da mehr drüber nachdenkt. Und das ist in Berlin wirklich schlimm. Es gibt vor allen Dingen, also zum Beispiel die Wohnung, in der ich wohne, die ist, wenn man es genau nimmt, nicht barrierefrei, obwohl es da einen Aufzug gibt. Aber es gibt halt überall noch so kleine Schwellen.
Mhm.
Also, ich meine, ich denke, dass ich da sicherlich wohnen bleiben kann sehr lange, aber wenn man jetzt wirklich auf einen Rollstuhl, auf einen großen Rollstuhl angewiesen ist, dann sind diese Schwellen schon tückisch und dann ist das schon alles nicht mehr so einfach.
Genau.
Ja, also da muss man schon auch dran denken und ich glaube, das ist auch wirklich auch wieder so eine Sache, so eine zukunftsorientierte Sache, das passt ja dann auch zu den Piraten.
Genau. Aber da haben wir natürlich auch immer den Grundkonflikt zwischen Neubau, der dann wiederum teuer ist, wenn man da wohnt, der dann aber meistens barrierefrei ist, weil die neue Bauordnung ja schon auch eine gewisse Barrierefreiheit dann vorsieht.
Mhm.
Aber dann ist die Frage, ist diese Wohnung für denjenigen bezahlbar? Na, und da denke ich, gibt es genau diese Schwierigkeiten. Und man muss halt auch sehen, dass wir versuchen, zumindest einen Großteil der Bestandswohnungen auch barrierefrei hinzukriegen. Das ist in vielen, gerade in den Altbauten, echt nicht einfach, weil meistens Aufzug dann nur auf halber Treppe möglich ist oder so, was dann eine wirkliche Barrierefreiheit auch nicht gewährleistet.
Und, aber da bin ich der Meinung, wo ein Wille ist, ist ein Weg. Und
genau.
Ich glaube, dass man auch Altbauten umgestalten kann und zwar so umgestalten kann, dass es am Ende weniger kostet, als ganz neu zu bauen.
Ja.
Also, ich meine, wenn ich mir hier den Innenhof angucke, da gibt es zwei kleine Stufen. Diese zwei kleinen Stufen könnten leicht weggemacht werden. Das kostet auch keine Million.
Ja.
Ne? Und dann hätte man schon mal eine gewisse Barrierefreiheit, zumindest bis Erdgeschoss. Dann Anbau eines Aufzugs, gut, das kostet natürlich immer schon gerne mal im fünfstelligen, vielleicht sogar sechsstelligen Bereich. Aber das ist ja immer noch deutlich günstiger als ein ganz neues Haus zu errichten.
Ja.
Also das ist, also ich glaube, dass es da schon Möglichkeiten gibt und die sollten natürlich auch genutzt werden. Da wird sich sowieso viel tun, denn wenn ich daran denke, dass wir in wenigen Jahren richtig auch Elektromobilität haben werden, ist ja bisher noch nicht so, weil in Deutschland immer alles so langsam geht. Dann wird natürlich das Leben in den Innenstädten auch wieder sehr viel attraktiver werden, weil der ganze Lärm und Gestank wegfällt. Mhm. Und dann will man da auch entsprechende Möglichkeiten haben. Deshalb, also auch das wird dazu führen, dass man da vielleicht mehr auf Barrierefreiheit setzen wird.
Ja. Barrierefreiheit ist aber ja nicht nur Hürden wegmachen, die man sozusagen so sieht, sondern es geht natürlich auch um Kommunikationshürden, es geht natürlich auch darum, wie man mit sinnesbeeinträchtigten Menschen umgeht, dass es ein Blindenleitsystem gibt zum Beispiel. Genau. Hier ist, glaube ich, zum Beispiel im Bezirksamt sehr, sehr viel noch zu tun, weil sowas gibt es in der Form eigentlich noch nicht. Wenn man sich einmal unser Bezirksamt in der Fröbelstraße angeguckt hat, dann schlägt man den Kopf. Das
kenne ich leider nicht, also da musst du berichten.
Das ist unglaublich, in welchem baulichen Zustand das ist. Und das ist übrigens ja auch ein Thema, was uns die letzte Legislaturperiode begleitet hat und was ein ganz, ganz großes Thema war. Nämlich die Bewirtschaftung des eigenen Hauses, des eigenen Gebäudes in der Fröbelstraße. Und da hat es ja dann auch noch eine Entscheidung gegeben. Eigentlich wollten wir, dass wir aus dem Gebäude ganz ausziehen und ein neues Bürogebäude sozusagen beziehen, weil das Bezirksamt in der Fröbelstraße, das war mal ein ehemaliges Krankenhaus und ist eigentlich nicht so richtig als Behördenstandort in dem Sinne geeignet, weil es diese Barrierefreiheit halt gar nicht irgendwie erfüllt und das aber auch alles noch unter Denkmalschutz stellt, was die bauliche Sanierung nochmal schwieriger macht. Und an der Stelle hat uns dann aber das Land das verboten, was durchaus auch logisch erscheint, weil wenn man den einzigen in Landesbesitz befindlichen Standort aufgibt, um dann sich irgendwo einzumieten, wo man teuer Miete bezahlen muss, das kostet dem Land natürlich durchaus auch jedes Jahr so ein paar Millionchen. Und das wollte man halt nicht und hat dann angeboten, das in die BIM, in die Berliner Immobilienmanagement GmbH zu überführen, wo wir auch sehr viele Vorbehalte haben, ob das jetzt alles so klappt. Und die BIM soll das Ganze jetzt sanieren und da bin ich sehr, sehr skeptisch, ob das so funktioniert, wie die sich das vorgestellt haben.
Ja.
Aber damit werden wir in der nächsten Legislatur noch sehr viel Spaß haben und uns sehr viel mit beschäftigen müssen, wie die BIM das dann.
Denke auch. Also da.
Dann wirklich organisiert.
Da ist es wirklich. Das ist wirklich. Also BIM, also wie gesagt, Berliner Immobilienmanagement, hatten wir auch schon in einem Podcast vor einiger Zeit. Mit Simon. Das ist ein schwieriges Feld und da ist auch vieles falsch gemacht worden. Also gerade, man sieht eigentlich, also sagen wir mal so, das habe ich jetzt auch schon mal in einem Podcast gesagt, aber das ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt. Demokratie funktioniert immer gut, wenn alles dezentral ist. Effizienz in der Verwaltung ist vielleicht größer, wenn Dinge zentralisiert werden. Nur in Berlin, da klappt das nicht. Immer wenn was zentralisiert ist, geht es schief. Also wir hatten das mit der BIM, du hast vorhin das Lageso erwähnt, auch das ist ein Desaster und so geht's weiter. Es gibt halt ganz viele Dinge, die zentralisiert worden sind und wo es dann nicht mehr so gut funktioniert.
Mhm. Also, da kann ich auch noch eine kurze Anekdote dazu erzählen, wir nämlich dazu abgestimmt haben. Wir haben nämlich bei der entscheidenden Abstimmung gar nicht mitgestimmt, wo unser Bezirksamt sozusagen an die BIM übertragen worden ist. Und das hatte einen ganz gewissen Grund, nämlich den, dass die das alles geheim machen wollten, nicht öffentlicher Sitzung.
Nee.
Und das war natürlich mit den Piraten nicht zu machen.
Ja, aber warum? Wie konnte man das denn begründen? Das kann man doch gar nicht begründen, dass es geheim sein soll.
Das war schon ziemlich absurd. Im Endeffekt gab es nur die Begründung, weil es so in unserer Geschäftsordnung steht, der BVV.
Mhm.
Und zwar steht da drin, dass Immobilienangelegenheiten grundsätzlich nicht öffentlich verhandelt werden.
Aha.
Jetzt ist es aber ja so, dass das ja eigentlich nur deswegen so da drin stand, weil man private Investoren, also die Geschäftsgeheimnisse schützen musste. Jetzt haben hier aber ja eigentlich zwei landeseigene Unternehmen miteinander verhandelt. Das Bezirksamt mit dem Landesunternehmen Berliner Immobilienmanagement.
Mhm.
Und da ist schon fraglich, ob man das dann wirklich unbedingt geheim tun muss, wenn das eigentlich alles aus Steuermitteln finanzierte Unternehmen sind, die landeseigen sind.
Genau, genau. Das ist ein ganz anderer Fall.
Genau. Und deswegen haben wir uns da geweigert, so einen Schmuh machen wir nicht mit. Und dann sind wir bei der Abstimmung demonstrativ rausgegangen. Weil da haben wir gesagt, das ist mit Piraten nicht zu machen. Das verstößt gegen unser Grundsatz von Transparenz.
Ja.
Und das geht nicht.
Finde ich auch. Sehr richtig. Sehr richtig. Ja, gut.
Ja.
Ja, dann können wir ja doch noch ein bisschen über den Wahlkampf sprechen.
Ja.
Also wir haben schon über deine Direktkandidatur gesprochen, wo du ja nicht so viele Chancen ausrechnest, was aber nicht heißt, dass man da nicht vielleicht trotzdem auch Aktionen machen kann. Ich meine, man
schauen wir mal.
Ist ja dann gefragt. Das Schöne bei so einer Wahl ist ja, und das wird von vielen Leuten verkannt, es ist ja nicht nur, man macht das ja nicht nur, um zu gewinnen, sondern schon alleine, indem man kandidiert, hat man plötzlich eine neue Art der Öffentlichkeit. Also wie gesagt, man nimmt dann Podiumsdiskussionen teil und so weiter. Und das ist ja gerade auch das, wovon die AfD letztlich jetzt auch sehr profitiert, weil sie für ihre abstrusen Ideen plötzlich Öffentlichkeit hat. Und von daher sollte man das nicht unterschätzen. Das ist auch für die piratigen Ideen gut, wenn sie mehr Öffentlichkeit bekommen. Und das kann eben gut passieren durch so einen durch so einen Wahlkampf.
Auf jeden Fall. Darin denke ich, sollten wir auch unsere Chancen sehen und uns gut auf solche Podiumsdiskussionen vorbereiten.
Ja, ja.
Und
dann gibt es Wahlprüfsteine und so, da hast du wahrscheinlich auch schon beantwortet.
Genau,
ne? Das kommt ja gemacht. Kommt ja dann immer, genau.
Genau, es gibt Abgeordnetenwatch natürlich auch, wo auch jetzt Fragen reinkommen, die ich beantworte.
Mhm.
Es werden auch per E-Mail durchaus auch Fragen an mich gestellt.
Ja, und jetzt ja eben auch telefonisch.
Kannst
du noch mal was sagen zu diesem, weil ich auch gerade den Artikel hier verlinkt habe, da heißt es ja, Better Call Jan, Piratenpolitiker plakatiert, Berlin mit seiner Handynummer und kaum einer ruft an. Das scheint sich ja doch jetzt geändert zu haben.
Also, ja, durchaus.
Magst du ein paar Zahlen nennen oder sind die geheim?
Also ich würde jetzt sagen, jetzt in den letzten, also wir haben ja jetzt erst vor 2-3 Tagen angefangen, die Plakate aufzuhängen. Also insofern war auch klar, dass das vielleicht ein bisschen dauert, bis das überall so angekommen ist und aber ich habe sogar letzte Nacht um 2 Uhr einen Anruf bekommen und also ich habe jetzt, glaube ich, insgesamt in den letzten 2 Tagen so um die 17 Anrufe jetzt bekommen mittlerweile.
Ja, aber das ist
so, das ist schon ganz gut.
Ja.
Und viele sind dann halt ganz verdattert, dass wirklich jemand dran geht, weil sie das gar nicht erwartet.
Zwei.
Genau. Ja. Ja, und ja, einige fragen dann halt, was ich denn mir so vorstelle. Was,
ja, das hast du ja genau. Schon erzählt. Ne? Das ist ja klar, das wird man dann natürlich genau. Fragen. Gibt es denn da auch Leute, die das zum Spaß nutzen oder also sagen wir mal Anrufe, auf die man auch verzichten kann?
Ach, also bis jetzt hatte ich durchweg positive Erfahrungen damit.
Ah ja.
Also bis jetzt, ich habe auch am Anfang so ein bisschen Angst gehabt, ja, was mache ich dann, wenn da irgendwie Leute mich da am Telefon beleidigen und wie gehe ich dann damit um und so weiter.
Ja, das ist schwierig, genau.
Aber bis jetzt positive Erfahrungen und viele sagen mir, ja, finden sie super, soll ich weiter so machen?
Ja.
Sehr toll.
Ja.
Ja.
Nee, das ist ja auch die Erfahrung, die man von Wahlkampfständen hat. Also es gibt zwar immer mal wieder so Fälle, wo dann auch tatsächlich, also nicht so viele, aber sagen wir mal jetzt letzten Sonnabend, wo ich halt Wahlkampf gemacht habe, so in der Zeit von 10 bis 13 Uhr, da gab es halt zwei oder drei, die vorbeikamen und gesagt haben, naja, Piraten ist ja jetzt vorbei und was wollt ihr eigentlich noch? Ihr werdet ja sowieso nicht gewählt, so dieser Punkt. Aber die meisten, die sind dann auch meistens nicht stehen geblieben, die haben das so im Vorbeigehen gesagt und wollten damit ausdrücken, dass sie kein Interesse haben. Aber diejenigen, die stehen geblieben sind und mit denen wir dann auch gesprochen haben, die waren eigentlich durchweg positiv. Ne? Mhm. Ich weiß zwar nicht, ob das letztlich reicht, ne? aber das war schon eigentlich, also es war nicht so, dass Leute stehen geblieben sind und uns da erstmal also nur kritisiert haben. Wie schätzt du denn die Chancen der Piraten ein?
Also, naja, ob es fürs Abgeordnetenhaus reicht, wird man sehen. Mhm. Berlinweit 5% wird sicherlich nicht einfach werden, jetzt hier so aus dem Stand.
Ja.
Weil in den Umfragen sieht es ja im Moment nicht so gut aus.
Mhm.
Aber man darf auch nicht so viel auf Umfragen setzen. Ja. Man wird es sehen, denke ich.
Im letzten Jahr ist das ja auch erst mit den Umfragen im August umgeschlagen.
Ja, ja.
Haben wir August. Aber Anfang August war das noch nicht klar.
Ja.
Diese Umfragen dann erst Mitte, Ende August haben dann Chancen für die Piraten gesehen und dann ging es ja immer weiter bergauf.
Ja.
Also von daher denke ich, ist da noch nicht aller Tage Abend. Und für die BVV?
Na, da bin ich zuversichtlich. Da braucht man ja nur 3%.
Ja, ja.
Und Pankow neben Friedrichshain-Kreuzberg und weiß nicht, vielleicht noch ein paar andere Bezirke, sind wir, glaube ich, ganz gut.
Ja.
So
ja, gut, das,
im Standing. So. Wir
ja
hatten ja bei der letzten Wahl hier 10,2%,
ja, ja.
Also über dem Landesdurchschnitt.
Mhm.
Und
ja, wir hatten auch, wir hatten fast 10%, also 9,8, glaube ich.
Genau. Und ich denke mal, dass also 3%, denke ich, sind schon wieder möglich.
Das denke ich auch. Also das, man, das wäre auch
schön wäre es, wenn es mehr werden.
Ja, ja, klar. Natürlich.
Das genau. Also die Frage ist halt, ob wir es nochmal schaffen, wieder eine Fraktion zu bilden. Dafür brauchen wir mindestens 3 Bezirksverordnete.
Mhm.
Das wird man dann sehen, ob es dafür reicht.
Ja.
Das wäre natürlich sehr schön. Und ja, das ist eigentlich im Moment so eher meine bange Frage.
Mhm. Wie ist es denn? Habt ihr genug Leute auf der Liste?
Ja, doch.
Und auch gute Leute?
Ja, es sind schon einige Leute dabei, die ganz gute Ideen auch mitbringen in den Wahlkampf. Olli Waag macht ja vor allen Dingen das mit dem Cannabis Social Club. Und denke ich, zieht schon auch. Und da gab es ja auch schon ein paar Berichte, ein paar Presseberichte.
Ja.
Das ist schon ganz gut.
Ja. Ja, ja. Ist doch gut. Also ja, so, man braucht ja eben auch eine gewisse Aufmerksamkeit.
Genau.
Und das ist ja ganz wichtig. So, jetzt gehen wir mal davon aus, du wirst gewählt. Was sind denn so deine Vorhaben? Was willst du denn umsetzen in der nächsten Legislatur? Sei es in der BVV, sei es im Abgeordnetenhaus?
Naja, im Abgeordnetenhaus gehen natürlich mehr Sachen als wie in der Bezirksverordnetenversammlung,
naja, aber
ein bisschen mehr
aber durchsetzen.
Kompetenz hat.
Durchsetzen ist im HGH sehr einfach.
Ja, das ist wohl wahr.
Ja,
durchsetzen ist in der BVV einfacher.
Ja, genau. Mhm.
Das ist wohl wahr. Ne, ich werde natürlich erstmal meine Agenda, die ich jetzt so angefangen habe, weiter fortsetzen. Das heißt natürlich mehr Transparenz beim Jobcenter, mehr Transparenz im Psychiatriebeirat. Mehr Selbstbetroffene in den Psychiatriebeirat. Also diese ganzen Themen. Was mir nochmal wichtig wäre, wäre zum Beispiel auch darüber nachzudenken, ob es sinnvoll ist, eine Sozialgenossenschaft zu gründen, die zum Beispiel so Hilfe, kleinere Hilfestellungen für Senioren anbietet. Also es gibt da verschiedene Modelle schon von Sozialgenossenschaften überall, vor allen Dingen in Bayern ist das mittlerweile recht bekannt. Und das ist, glaube ich, durchaus ein Modell, was wirken kann und gerade gut ist für Leute, die wenig Geld haben und trotzdem Unterstützung brauchen, wo das Geld aber nicht wirklich ausreicht.
Ja.
Und sowas könnte man durchaus sicherlich auf bezirklicher Ebene machen, aber vielleicht sogar auch überbezirklich.
Ich sehe gerade tatsächlich, das ist es. Die Links gehen hier alle nach Bayern.
Ja, genau. Gerade in den ländlichen Gebieten ist es durchaus was, wo man sich zusammengetan hat und sozusagen dieses Versorgungsproblem erkannt hat und probiert, dem mit Sozialgenossenschaften entgegenzutreten. Und ich glaube, dass das auch was für Pankow sein kann.
Ja, ich glaube auch. Das ist eine gute Idee. Denn das schafft eben tatsächlich auch nochmal so die Möglichkeit, dass Leute eben unabhängig von staatlichen Hilfen, die oft ja mit Zwang und Kontrolle verbunden sind, da ihr eigenes Ding machen können. Und das ist eigentlich wirklich gut. Ja.
Also das ist noch so ein Punkt. Natürlich muss es auch weitergehen, wie man mit der Stadtentwicklung generell umgeht.
Ja, klar.
Das wird sicherlich ein Thema sein. Verschiedene Themen haben wir ja auch schon angesprochen, die uns weiter begleiten werden, wie das Bezirksamt und so weiter. Also es gibt noch genügend Bausteine, an denen wir arbeiten müssen.
Das denke ich mal. Ja, auf jeden Fall. Ja, naja, dann wünschen wir dir eigentlich viel Glück. Gibt es irgendwas im Wahlprogramm, wo du dich auch besonders eingebracht hast, wo man vielleicht nochmal darauf hinweisen könnte?
Im Landeswahlprogramm oder im Bezirkswahlprogramm?
Auch im Bezirkswahlprogramm, ja. Ich meine, man müsste eigentlich direkt auch über das Bezirkswahlprogramm sprechen, weil ja nicht jeder Bezirk ein Bezirkswahlprogramm hat.
Genau.
Das ist ja auch eine Besonderheit.
Ja.
Dann sag mal was zum Bezirkswahlprogramm. Ich kann das auch verlinken.
Genau. Also das Bezirkswahlprogramm, da haben wir schon auch, wir haben, muss ich ehrlicherweise sagen, viel auch geklaut bei anderen Bezirkswahlprogrammen, wie Friedrichshain-Kreuzberg und Lichtenberg. Aber was mir zum Beispiel auch wichtig ist, ist zum Beispiel ist das Thema Bundeswehr ja im Moment wieder in aller Munde, die Bundeswehr im Innern und so weiter.
Ja.
Und was einfach überhaupt nicht geht, dass die Bundeswehr an allgemeinbildenden Schulen auftritt und Werbeveranstaltungen macht, zum Beispiel. Das haben wir ganz klar in unserem Bezirkswahlprogramm stehen, dass wir dagegen sind, sowas verbieten. Also sowas einfach, das geht einfach nicht. Dann haben wir zum Beispiel auch in unserem Wahlprogramm drin diese ganze Sicherheitsdiskussion mit Videokameraüberwachung und so weiter. Das haben wir doch auch schon eigentlich, müsste das unser Innensenator mittlerweile auch gerafft haben, dass das doch eigentlich kein Mittel der Gefahrenabwehr ist.
Ja, hat das nicht gerafft.
Ja,
ob er es gerafft hat oder nicht, wissen wir nicht. Aber ich würde sagen, man muss immer erst.
Es wurde ihm doch schon mehrfach erklärt, aber er scheint da sehr informationsresistent zu sein.
Ja, naja, es ist ja so. Es gibt ja immer die zwei Möglichkeiten, böser Wille oder Dummheit.
Ja.
Und da gilt eigentlich die Regel, bevor man bösen Willen unterstellt, muss man erstmal Dummheit unterstellen. Mm, yeah. Und von daher würde ich sagen, es ist wahrscheinlich Dummheit. Ich meine, man darf ja nicht vergessen, er wirbt ja sogar damit. Ne?
Ja.
Also eines dieser drei Henkel-Wahlplakate, die ich gesehen habe, ist ja mit, wo er wirklich sagt, mehr Videoüberwachung oder sowas. Ja. Ne? Und das ist natürlich Quatsch. Also ich meine, das hilft nicht.
Ja.
Also wenn, dann bräuchte man mehr Polizisten oder nicht nur Polizisten, sondern zum Beispiel in der U-Bahn bräuchte man Personal, dann wäre das auch alles viel sicherer.
Genau.
Weil es ja noch einen zusätzlichen Faktor gibt, denn wenn ich irgendein Problem habe, kann ich auch jemanden ansprechen. Das muss ja nicht ein Problem sein, dass ich da verfolgt werde von Schlägern. Es kann einfach ja nur sein, dass ich jetzt nicht mehr weiß, wie ich wohin komme oder oder dass das irgendwie nicht ganz klar ist, kommt jetzt eine U-Bahn oder kommt jetzt keine. Und da kann man ja dann vielleicht mal nachfragen. Das ist ja, das erhöht ja auch wirklich die die Nutzerfreundlichkeit.
Genau.
Ja, und
wir müssen auch mehr hinkommen zu einem Servicegedanken als zu einem Repressionsgedanken. Und ich glaube, dass das, also es ist zumindest nicht die Zukunft, die ich mir vorstellen möchte, in einem Repressionsstaat zu leben. Ich möchte eher in einem Servicestaat leben.
Ja.
Wo es wirklich
Und
um
die,
Kundenorientierung geht.
Genau, und diejenigen, die nun gerade kein BGE wollen, ich stelle jetzt mal, dass die Berliner CDU jetzt nicht auf die, den BGE-Gedanken anspringt. Naja, man weiß es nicht, weil Althaus von der CDU hat auch sich fürs BGE stark gemacht. Zwar so eine besondere Variante des BGE, aber immerhin. Also wir reden über das bedingungslose Grundeinkommen. Aber ich denke mal nicht, dass die CDU darauf anspringt. Aber gerade wenn man das nicht will, dann muss man ja trotzdem sehen, wie Leute zur Arbeit kommen. Und dann geht es halt nur durch eine massive Stärkung des Dienstleistungsbereichs. Und deshalb muss man dann überall Leute hinstellen, ne? Die halt irgendwo was machen. Außerdem ist das, glaube ich, auch psychologisch gut. Denn Leute, die was machen und sei es nur, dass sie in der schicken Uniform da unten stehen und andere beraten. Mhm. Ich meine, das ist ja auch was fürs Selbstwertgefühl.
Ja.
Die werden halt, die merken halt, dass sie gebraucht werden, weil andere Leute sie ja wirklich brauchen. Und deshalb ist es einfach nur gut, wenn man das so fördert. Wenn man sagt, kostet viel Geld, das ist eigentlich der falsche Ansatz. Denn kostet viel Geld, kann man nicht sagen. Denn Geld kostet im Moment wenig. Also
ja, das stimmt.
Und wenn man diese Leute einstellt, ist der Gewinn, den man dadurch hat, ne, an Sicherheit, an Wohlfühlempfinden und so weiter, so groß, dass man im Grunde sehr viel mehr gewinnt als die Kosten für das Geld.
Mhm.
Also von daher sollte man es aus rein ökonomischen Erwägungen auch machen. Aber auf mich hört ja keiner.
Tja.
Ja. Ja, also das finde ich gut mit dem Beziehungswahlprogramm. Ich habe es jetzt hier auch verlinkt. Also wir hatten ja auch in Schöneberg überlegt, ob man das macht. Und dann bei unseren Überlegungen kam aber raus, dass eigentlich das Berliner Programm, dass da eigentlich alles schon drin steht. Und deshalb haben wir das dann nicht so prioritär gemacht wie ihr. Aber klar, also man kann sich das natürlich auch leicht abschreiben von den anderen Bezirken. Denn
wir haben nicht alles abgeschrieben. Wir haben auch unsere eigenen Akzente gesetzt. Zum Beispiel ist in unserem Bezirkswahlprogramm auch drin, dass wir neben den City-Toiletten, die es gibt in der Stadt, auch mindestens an zwei Orten im Bezirk eine Möglichkeit haben wollen, dass es eine freie Dusche gibt.
Mhm.
Gerade für Obdachlose ist es ganz, ganz wichtig, dass sie nicht auf irgendwelche anderen Möglichkeiten angewiesen sind, sondern frei zu jeder Zeit auch Zugang zu einer Dusche haben können.
Mhm. Ja.
Zum Beispiel, das haben wir auch mit da reingeschrieben. Wir wollen, dass es mehr Wasserspender gibt in der Stadt, in den Parks.
Mhm. Ja,
das auch das, denke ich, ist was zu einem modernen Stadtbild dazugehören sollte.
Ja, habt ihr auch was zu Parks und Drogen?
Ja, wir haben natürlich auch da nochmal reingeschrieben, dass wir dieses Na, jetzt komme ich nicht drauf.
Konzept von Henkel, Null Toleranz oder was?
Nein, also dass wir auf jeden Fall kein Grillverbot haben wollen.
Ja.
Ja, zum Beispiel, das ist auch ganz wichtig, gerade für den Mauerpark. Mhm. Der Mauerpark sollte so bleiben, wie er ist.
Mhm.
Und wir wollen hier keine weitere Ordnungsmacht, die hier mit Verboten agiert. Ich glaube, das ist nicht zielführend, das hat nie was gebracht.
Mhm.
Und wir setzen da eher auf eine vernünftige Nutzungsvereinbarung, zum Beispiel mit den Freunden des Mauerparks, die sowas ausgearbeitet haben.
Mhm.
Zur Drogenproblematik wollen wir natürlich unseren Cannabis Social Club haben.
Mhm.
Wir wollen damit halt genau die Dealer bestrafen, die dreckiges Zeugs verkaufen.
Genau.
Und wir wollen da halt eine vernünftige, kontrollierte Abgabe haben. So kann man auch Jugendschutz vernünftig organisieren und so weiter. Und ich glaube, das ist durchaus ein Zukunftsmodell, womit man arbeiten kann, weil ich habe das ja gesehen. Ich habe ja in Dortmund auch im Drogenkonsumraum gearbeitet und ich habe mich sehr viel mit dieser ganzen Drogenproblematik beschäftigt.
Mhm.
Und das Einzige, was passiert ist, die Polizei zeigt dann Präsenz an dem Ort, dann wandern die ab an irgendeinen anderen Ort und es verlagert sich einfach nur, es löst aber nie ein Problem.
Ja.
Genau.
Ah, ich sehe hier gerade Gründung des ersten Cannabis Social Club Berlin. Das ist die Aktion, die die Piraten machen. Sehr schön. Ja, dann habe ich das auch verlinkt. Ja, genau. Also ich denke, sowas sind natürlich auch sehr gute Ansätze. Nee, ich hatte das gefragt, weil ja der Henkel, also der Spitzenkandidat der CDU, so stolz ist auf sein Null-Toleranz-Ding, was er ja von dem New Yorker Bürgermeister Giuliani angeblich übernommen hat, sein großes Vorbild.
Mhm.
Und ja, das hat ja nun überhaupt nicht funktioniert. Ne?
Also, vor allen Dingen kann man sich ja dann in New York angucken, wie toll das klappt.
Ja, ja.
Also,
es hat auch, in Berlin hat es ja noch, wenn man so will, noch viel schlechter funktioniert.
Ja.
Und das ist schon erstaunlich, dass er sich darauf so viel einbildet.
Mhm.
Denn das war eine große Pleite. Und wegen der, also wahrscheinlich deswegen, weil es nicht so gut funktioniert hat, wollte er dann das erfolglose Modell auch noch ausweiten. Und da war ja zunächst mal die Hasenheide in Neukölln im Gespräch. Und dann aber auch, meine ich, der Mauerpark.
Mhm.
Nicht der Mauerpark, Entschuldigung, der Weinbergpark.
Ja,
genau.
Wobei sich das da schon durchaus sehr gelegt hat, weil man, das ist auch so ein Ding, da haben wir das letzte Mal auch eine Vorlage zur Kenntnisnahme gehabt in der BVV zu der kriminalstädtischen Bebauung.
Mhm. Mhm. Was ist das?
Also da beschäftigt man sich, wie man sozusagen es vermeidet, dunkle Orte zu generieren, also Hausfluchten und so weiter, dass man sozusagen schon bei der Bebauung darauf achtet, dass es keine toten Winkel gibt.
Mhm.
Und dass man bei dem Begleitgrün sozusagen darauf guckt, dass es nicht so hoch ist. Und da hat man zum Beispiel beim Weinbergspark ja ziemlich radikal die Büsche gekürzt.
Mhm.
Seitdem ist da nicht mehr so unheimlich viel. Seitdem ist es aber auch nicht mehr so gemütlich dort.
Ja.
Das ist der große Nachteil. Das kann man natürlich alles machen. An bestimmten Punkten macht es vielleicht sogar auch Sinn. An bestimmten Punkten ist es dann aber auch so, dass man sich damit eigentlich die Gemütlichkeit nimmt.
Naja,
und damit die Plätze auch nicht mehr angenommen werden.
Genau, ich meine, das ist ja ein wichtiger Aspekt auch, wenn da immer alles offen und einsehbar ist. Manche Leute wollen ja nicht, wollen ja ein bisschen Ruhe haben.
Ja.
Nicht, weil sie böse Dinge tun, sondern weil sie zum Beispiel ein bisschen Ruhe haben wollen vom Straßenlärm zum Beispiel. Und das schützen natürlich solche Begrünungen. Oder was weiß ich, weil sie so, sonst vielleicht irgendwelche Dinge machen so, wollen, die zwar erlaubt sind, aber vielleicht auch nicht von jedem einsehbar sein sollten. Also ich meine, da gibt es ja verschiedene Gründe. Und dann immer gleich aus, in Anführungszeichen, kriminaltechnischen Gründen da einzuschreiten, das ist nicht überzeugend.
Ja. Ich habe übrigens auch mich ja mit diesem Drogenbereich und diesem Sicherheitsbereich und so weiter auch noch mal ein bisschen beschäftigt und habe dazu ja auf unserer Fraktionsseite auch einen Artikel veröffentlicht, der so ein bisschen vergleicht jetzt, wird der Mauerpakt zum neuen Görli, wo es sozusagen auch um diese Abwanderung oder Zerstreuung sozusagen der Dealer sozusagen geht, dass die sich jetzt andere Ecken suchen. Und man merkt es halt auch schon im Mauerpark, dass es schon eher so einen Clan gibt, der sozusagen den Mauerpark unter sich aufgeteilt hat, wer da was verticken darf. Und sowas finde ich zum Beispiel sehr gefährlich. Sowas wird nämlich durch diese Verdrängungspolitik à la Henkel dann wirklich auch gefördert. Weil
Die Pankower Piraten schlagen Alarm.
Genau.
Das ist im Tagesspiegel.
Ja.
Sehr schön. Wenn mal gesagt wird, die Presse will nichts.
Genau.
Von den Piraten wissen. Das muss ich natürlich hier verlinken. Das
genau.
Ist ja klar, das ist ja wirklich klasse.
Also da haben wir schon auch einiges zu gesagt.
Ja, und es ist offenbar auch wahrgenommen worden.
Genau.
Mit der Mauerpack zum neuen Görli. Ist auch ein schöner Titel. Neue Görli ist der Görlitzer Park, wo Henkels Nulltoleranz-Maßnahmen durchgeführt worden sind. Ich war dann wenige Wochen nachdem es Nulltoleranz gab, im Görli, und ich habe gefühlt noch nie so viele Dealer ungeniert dealen sehen, wie nach dieser Geschichte mit der Nulltoleranz. Wo man dann auch denkt, naja, das war ja jetzt nichts.
Ja.
Ja, aber die CDU hat es gefeiert. Naja. Ja. Gut, ja. Sonst irgendwas, was wir nicht erwähnt haben, was du unbedingt noch loswerden willst?
Also jetzt so spontan fällt mir, glaube ich, nicht mehr so viel ein. Wir haben, glaube ich, schon eine ganze Menge angesprochen.
Ja, sonst können die Hörer sich ja melden bei dir.
Genau, wir können gerne noch einen zweiten Teil machen.
Ja, man könnte dann vielleicht noch mal zu einem späteren Zeitpunkt deine Telefonanfragen alle auswerten.
Ja, genau.
Also wie gesagt, einstweilen verweisen wir darauf, dass die Leute dich anrufen können und weitere Fragen stellen können.
Genau.
Neben der Kommentarfunktion natürlich auf der Seite vom Klamautercast. Ja, und dann wünsche ich erstmal viel Erfolg beim Wahlkampf.
Danke.
Und dann hoffen wir natürlich alle, dass die Piraten einziehen werden. Denn ich glaube, ins Abgeordnetenhaus, denn ich glaube, das ist wirklich gut. Denn es steht ja zu erwarten, dass vielleicht die nächste Landesregierung rot-rot-grün ist, und dann hätten wir überhaupt keine linke Opposition. Dann hätten wir dann CDU und AfD in der Opposition. Also das ist irgendwie auch eine... Das ist eigentlich überhaupt keine Opposition, und wäre ganz schlecht. Also da müsste wirklich was passieren. Deshalb denke ich, jede Stimme für die Piraten hilft, sowas zu verhindern. Und deshalb, also auf jeden Fall Piraten wählen. Und beim Bezirk sowieso, auch da drücke ich die Daumen, dass es dann auch klappt mit der Fraktion. Nicht nur drücke ich die Daumen für euch, sondern auch für uns in Tempelhof-Schöneberg, weil ich wirklich glaube, dass die Piraten da weiter viel zum Positiven verändern können.
Ja, das sehe ich auch so.
Ja, dann danke ich dir erstmal. Und
ja, danke auch.
Bis demnächst. Tschüss.
Gut, tschüss.
Auf Wiederhören. Bis zum nächsten Klabautercast.